So, musst du erstmal ein bisschen sortieren. Ich habe immer noch alles zusammen. Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Morgen auch von zu Hause aus zuschauen. Freue mich wieder, hier vorne stehen zu dürfen und euch wieder in das Thema Hiob mit reinzunehmen. Ich hoffe, ihr seid des Themas noch nicht leid und überdrüssig. Ist ja jetzt schon bereits das vierte Mal. Aber dieses Buch in der Bibel, das hat uns einfach so unglaublich viel zu sagen. Es wirft auch viele Fragen und Rätsel auf und möchte jetzt einfach weiter versuchen, diese Rätsel zu lösen. Wir haben uns beim letzten Vortrag mit der Hiob-Dichtung weiter beschäftigt und uns insbesondere die Antwort Gottes angeguckt, in Kapitel 38 bis 41, wo wir einen sehr, sehr coolen Einblick in die Schöpfung bekommen haben. Wie groß und erhaben Gott ist und dass viele Dinge einfach außerhalb unserer Reichweite liegen, die wir gar nicht verstehen können. Und Gott sagt, dass wir deswegen auch manche Dinge, was das Leid angeht, auch nicht verstehen können. Das liegt einfach außerhalb unserer Reichweite. Aber das soll jetzt uns nicht nur genügen, sondern ich möchte heute noch eine ganz wichtige Frage klären. Das ist vielleicht die wichtigste Frage der Menschheit, das ist die Theodizee-Frage. Die Theodizee-Frage, die kann man ja wie folgt formulieren. Wie kann man einen gütigen und liebenden Gott glauben, angesichts des ganzen schrecklichen und unschuldigen Leids, was kein Ende hat? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und wenn euch diese Frage von Ungläubigen noch nicht gestellt worden ist, dann seid ihr sicher, diese Frage wird auf jeden Fall kommen. Weil es ist eigentlich so die erste Reaktion, wir predigen, wir evangelisieren und dann kommt der Ungläubige, ja, das ist alles totaler Schwachsinn, was du mir erzählst. Guck dir mal die Welt an, guck dir die Kindermorde an, guck dir die Vergewaltiger an, guck dir die Kriege an. Wie kann es da einen liebenden Gott glauben, der alles in der Hand hat? Und dann stehen wir erstmal da so, ja, einen Moment mal bitte. können wir uns nächste Woche darüber unterhalten, wenn ich mich darauf vorbereitet habe. Also wir stehen da auch ganz oft im Regen und deswegen möchte ich aber heute so ein bisschen noch auf diese Frage eingehen und die versuchen anhand der Hiob-Dichtung zu beantworten. Und die Antwort dieser Frage, die finden wir in Hiob Kapitel 2 Vers 11 bis Kapitel 42 Vers 9, also während der gesamten Hiob-Dichtung. Der Autor der Hiob-Novelle und der Autor der Hiob-Dichtung, die kannten die Theodizee-Frage damals natürlich noch nicht. Ne? Dieser moderne Atheismus, dieses offene Rebellieren gegen Gott, alles in Frage stellen, das kam ja später auf. Aber die beiden Autoren, die können entscheidende Beiträge dazu liefern. Und wir haben uns im ersten Vortrag mit der Hiob-Novelle beschäftigt und da haben wir auch schon diese Theodizee-Frage versucht, anhand der Novelle zu beantworten. Und die Hiob-Dichtung ist vielleicht sogar der tiefste und der wichtigste Beitrag zur Theodizee-Frage, ne? Weil sie hat damals komplettes Neuland betreten. Sie ging über das damalige Gottesverständnis weit hinaus. Noch nie hat jemand so gewagt, mit Gott zu reden. Ne, die ist komplett unabhängig von anderen Büchern. Aber die Hiob-Dichtung, die hat auch mit Verzicht zu tun, weil sie bleibt sich bestimmten Antworten schuldig. Und sie vermeidet auch bewusst Fragen, die eh in eine Sackgasse enden. Das hat einfach keinen Sinn, bestimmte Gedankengänge weiter zu verfolgen. Aber nur wenn wir diesen Verzicht für uns annehmen können im Glauben, können wir auch diese positiven Aspekte in der Hiob-Dichtung verstehen. Aber die Relevanz der Hiob-Dichtung, die ist bis heute umstritten. Wir sehen uns im Neuen Testament. Jakobus erinnert sich in seinem Brief nur an den treuen Hiob aus der Hiob-Novelle, wo niemand seinen Glauben beeinflussen kann. Der freche Hiob aus der Hiob-Dichtung findet bei ihm keine Verwendung. Man kann bei diesem Thema aber 6 Gesichtspunkte herausarbeiten und die ersten 3 Punkte, die haben jetzt erstmal mit Verzicht zu tun, bevor die letzten 3 Punkte verstanden werden können. Und der erste Punkt ist, der Verzicht auf den Tatfolgezusammenhang als Weltanschauung. Nach biblischer Sicht hat jede Tat von uns Folgen. Ne? Also die Folgen, die machen erst die Tat vollständig. Wir sind verantwortungsbewusste Menschen, die anderen Menschen aber auch vor Gott verantwortlich sind. Ne? Wir werden einmal vor Gottes Thron wo Gott Gericht halten wird, werden wir für jede unserer Taten ihm Rede und Antwort stehen müssen. Und wenn ich manchmal so drüber nachdenke, dann ja, packt mich schon das blanke Entsetzen, wo du denkst, okay, weiß, rieser Thron, Gott, der mit dieser allmächtigen Stimme spricht, und dann, ja, was war das denn da und da damals? Na, also jede einzelne Sünde hat er sich aufgeschrieben und wir werden einmal dafür Rechenschaft ablegen müssen. Das ist kein gutes Gefühl. Aber es ist eigentlich nichts Schlimmes oder Negatives, denn Verantwortung gehört zu unserer Würde als Menschen. Das unterscheidet uns ja von den Tieren. Die müssen ja nicht verantwortlich handeln. Aber was heißt überhaupt Verantwortung? Das heißt, wir müssen die Folgen unseres Tuns verantworten, insbesondere gegenüber Gott. Dass unsere Taten Folgen haben, das liegt vor allem an der Schöpfung selbst. Paulus schreibt im Galaterbrief, dass der Mensch das erntet, was er zuvor gesät hat. Gottes Liebe umgibt uns zwar jederzeit und sie trägt uns auch bei den Folgen unseres Tuns, aber sie nimmt uns diese Konsequenz auch nicht ab. Da können wir nicht vorweglaufen. Und die Bibel, die ist auch voll von den Tatfolgedenken. In den Sprüchen heißt es ja schon, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und Jesus sagt, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Jesus sagt außerdem, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit ernten. Richtet nicht, denn in demselben Maß, wie ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater bekennen. Also wir sehen einmal die Tat und einmal die Folge. Das finden wir überall in der ganzen Bibel. Und auch im Garten Eden war dies zu finden. Wenn du von dem Baum in der Mitte des Gartens isst, wirst du sterben. Und die Freunde von Hiob, das waren ja drei, ne, die gehen von diesem Tatfolgeverständnis aus. Und das ist auch vollkommen richtig und biblisch begründet. Aber sie haben nicht erkannt, dass es bei diesem Verständnis Grenzen gibt. Man darf dieses Tatfolge nicht denken, nicht als eine Einheitstheorie für das menschliche Leben nehmen. Und Gott antwortet auch in dem Hiob-Buch nicht auf dieses Tatfolgedenken. Das hilft den Hiob bei seinem Verständnis über seine derzeitige Situation. Ne, er klagt ja Gott an und deswegen greift bei ihm dieses Tatfolgedenken gar nicht. Er hätte nichts in seinem Leben Schlimmes getan, was sein Leid rechtfertigen würde. Ne, das ergibt sich ja überhaupt halt gar nicht. Ne, wir lesen am ersten Kapitel, Hiob war der Gottesmann schlechthin, er hat alles getan, er hat immer Gott die Ehre gegeben und dann, bam, der Absturz. Also dieses Tatfolgedenken, das ist Quatsch bei der Hiob-Dichtung. Der Tatfolgezusammenhang, der kann nämlich auch nur in der Ethik, das heißt der Moral greifen, weil wir nur dort auch etwas bewirken können. Das ist aber gut, weil es auch unser Verantwortungsbewusstsein schärft. Und der Autor der Hiob-Dichtung, der möchte diese Missverständnisse über den Tatfolgezusammenhang aufklären. Und das erste Missverständnis ist, dass man das Tatfolgedenken nicht verallgemeinern darf. Das zweite ist, dass man den Tatfolgezusammenhang auch in der Vergangenheit anwenden kann. Bei Hiob wurde immer nach der Wurzel seines Leids gegraben. Die drei Freunde haben permanent gesagt, ja, du musst ja gesündigt haben. Das passierte ja jetzt nicht einfach so, dass du jetzt so leiden musst. Da muss irgendwas in deinem Leben vorgefallen sein, worüber Gott sich richtig aufregt und dich deswegen straft. War aber nicht so. Man darf diesen Tatfolgezusammenhang nur in der Zukunft anwenden. Und das dritte Missverständnis ist, dass wir den Tatfolgezusammenhang auch in der Ethik im Blick auf die Zukunft erfassen könnten. Wir können die ungewollten Nebenwirkungen unseres Handels gar nicht erahnen. Zum Beispiel jetzt bei den Kindern, die Folgen eures Tuns in der Schule sind zum Beispiel als die Folgen eurer Taten im Sportverein. Das können wir überhaupt gar nicht beeinflussen. Und wir sollten uns zwar die Frage im Blick auf die Zukunft stellen, aber uns gleichzeitig bewusst machen, dass nur Gott den Tatfolgezusammenhang vollends überblicken kann. Denn in diesem Zusammenhang werden wir auch gerichtet werden. Und das letzte Missverständnis ist, dass der Mensch durch den Tatfolgezusammenhang keinen Anspruch an Gott hat. Der Hiob beruft sich ja niemals auf sein Gutes tun und er hat deshalb auch einen Anspruch an Gott und er will von Gott eine Rechtfertigung haben. Vieles in Gottes Handeln beruht nicht auf diesen Tatfolgezusammenhang. Was war jetzt der erste Punkt? Der war ja ziemlich lang. Die anderen Punkte sind jetzt nicht so lang. Der zweite Punkt hat auch mit Verzicht zu tun. Das ist nämlich Verzicht auf eine schlüssige Deutung der Welt. Man kann unmöglich eine schlüssige Deutung der Welt schreiben, weil vieles für uns nicht greifbar und antastbar ist. Wir erinnern uns, am letzten Vortag spricht Gott in Kapitel 38 über dieses riesige Universum. Und der Mensch, der erkennt die Zusammenhänge gar nicht. Es ist für ihn einfach unzugänglich. Wir können nur mit Hilfe im Weltraum überleben. Wir können nicht mal alle Planeten besuchen, weil wir noch keine Möglichkeit entdeckt haben, Menschen einzufrieren, wie wir so in den Science-Fiction-Filmen halt kennen. Also da sind da bestimmte Grenzen, die den Menschen einfach gegeben worden ist. Und Gott spricht im Kapitel 39 über Tiere, die in unseren Augen überhaupt keine zivilisierten Nutzen haben. Und es kommt diese Tierwelt einfach chaotisch vor, wo kein Mensch freiwillig leben würde. Gott setzt uns also sehr große Schranken in unserem Denken, wenn es um die wichtigen Fragen des Lebens geht. Und auch in der Naturwissenschaft gibt es Grenzen, die niemals überschritten werden können. Wir kennen nur ca. 5% der Materie. Wir kennen nur die normale Materie und die Antimaterie oder die schwarze Materie. Also mehr Materie kennen wir gar nicht. Die Hiob-Dichtung begegnet der schlüssigen Deutung der Welt mit Skepsis, aber sie erinnert uns, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Himmel und Erde werden vergehen, aber wir werden dennoch in seiner Hand sein. Und 1. Mose 1, es reicht nicht aus, um die gesamte Schöpfung zu verstehen. Es ist ein sehr beliebtes Kapitel, ja, und auch ein sehr schönes, was gut bei der Kinderstunde ankommt. Aber wir müssen auch Hiob Kapitel 38 bis 41 hinzunehmen, wo uns keine heile Schöpfung wie in 1. Mose 1 begegnet, sondern die raue Wirklichkeit. Aber das ist die Schöpfung, das hat Gott auch gemacht. Und wir Menschen, wir sehen uns nach Harmonie, aber dieses Wort finden wir an keiner Stelle in der Bibel. Wir müssen uns einfach eingestehen, dass uns manche Dinge über die Schöpfung fremd und unzugänglich sind. Wir sind nicht vollkommen, wir können nicht alles wissen. Das müssen wir erstmal verstehen. Und der dritte Punkt ist der Verzicht auf eine Antwort in der Leitfrage. Und das ist der heftigste Punkt, finde ich halt. Was ist eigentlich die Frage, um die es eigentlich geht und auf die wir eine Antwort wollen und brauchen? Das Besondere an der Hiob-Dichtung ist ja ihre Ausführlichkeit. Sie gehört zu den umfangreichsten Streitgesprächen, die jemals im alten Orient aufgezeichnet wurden. Sie ist vielleicht sogar die umfangreichste, die je geschrieben wurde. Und trotzdem gibt sie keine Antwort auf die Leitfrage. Wir finden dort nicht die Fragen wie, warum lässt Gott das zu, straft und läutert er, warum und wozu geschieht Leid. Das sind die Fragen so, die wollen wir doch jetzt mal beantwortet haben. Aber die Hiob-Dichtung schweigt dazu. Diejenigen, die meinen es zu wissen, wie die drei Freunde, die ja als diese tollen Prediger aufgetreten sind und permanent den Hiob belehrt haben, die stehen aber am Ende als solche da, die von Gott verurteilt werden. Die werden zur Rechenschaft gezogen. Gott mutet uns zu, ihm so zu vertrauen, dass wir keine Antwort auf die Leitfrage brauchen. Er hat es in der Hand. Und wir können uns diesen nächsten drei positiven Punkten nur vollständig öffnen, wenn wir gelernt haben, auf diese vorherigen drei negativen Punkte zu verzichten und diesen Verzicht im Glauben anzunehmen. Also Verzicht auf den Tat-Folge-Zusammenhang, Verzicht auf eine schlüssige Deutung der Welt und Verzicht auf die Leitfrage. Der vierte Punkt ist, die Klagen und die Anklagen von Hiob werden von Gott allesamt anerkannt. Nämlich in Hiob Kapitel 42, Vers 7 bis 9 sehen wir den ganzen theologischen Gewinn des Ganzen. Gott sagt, dass Hiob recht geredet hat. Es ist in Ordnung, dass du so mit mir geredet hast. Der Hiob, der hat die Welt als schmerzvolle und ungerechte deklariert und er hat Gott als Verbrecher und als Tyrann beschimpft. Trotzdem sagt Gott, dass Hiob im Recht ist und dass er wohl daran tat, sich nicht von seinen Freunden trösten zu lassen oder ihre Antwort auf die Leitfrage anzunehmen. Und Gott lässt es sich niemals nehmen, sich auf die Seite der Klagenden und der Leidenden zu stellen und sich mit ihnen zu solidarisieren. Er sagt, wagt es gar nicht, für mich zu sprechen, wagt es nicht. Sondern er ist mit den Leidenden, er ist mit den Klagenden, er ist immer dabei, wenn wir leiden. Und alle, die wie die drei Freunde versuchen, ein eigenmächtiges Urteil zu fällen, die werden von Gott verurteilt. Der fünfte Punkt ist, dass die drei Freunde gemaßregelt werden. Und das geht weit über Recht und Unrecht haben hinaus. Wir lesen im Hiob-Buch, dass sie, wenn du jetzt von der Barmherzigkeit Hiobs abhängig sind. Also Hiob muss für seine Freunde Fürbitte tun und sie müssen ein gewaltiges Brandopfer darbringen, sonst würden sie von Gott getötet werden. So schwer war ihr Vergehen. Der sechste Punkt ist, es gibt den Fall Hiob. Hiob wird in der Hiob-Dichtung weder getröstet noch ermuntert. Es gibt keinerlei Hoffnungsschimmer in diesem Buch. Er wird auch nicht geheilt. Das lesen wir nur in der Hiob-Novelle und da auch nur einen ganz kleinen Nebensatz. Und Gott verurteilt die Freunde, weil sie sich auf seine Seite stellen und ihn verteidigen wollen. Gott rechtfertigt sich niemals vor Hiob an keiner Stelle und er bleibt permanent der Angeklagte. Er zeigt Hiob in seiner Antwort nur die großen Zusammenhänge der Welt auf und sagt ihm damit, dass er Hiobs Leid durchaus ernst nimmt. Er sieht es, das ist ihm nicht fremd. Er hat permanent in seiner Schöpfung mit Leid zu tun. Der Hiob, der lässt sich 30 endlose lange Kapitel lang nicht von seinen Freunden trösten. Aber Gottes Antwort über 4 Kapitel, gut, die sind auch umfangreich, aber nicht die umfangreichsten in der Dichtung, diese 4 Kapitel lang genügen ihnen, obwohl in diesen Kapiteln Gott ihm rein gar nichts verspricht. Keine Heilung, keine Wiederherstellung, nicht, ja, du kriegst ja alles wieder, bleib mal ruhig, du kriegst alles wieder doppelt wieder. Das lesen wir in der Hiob-Dichtung auch nicht. Und in Kapitel 42, Vers 1 bis 6 lesen wir Hiobs Antwort. Der stolze und übermütige Hiob, der spricht sich selber schuldig und er bereut sein Verhalten, weil er nun Gott besser verstehen kann. Er sagt zwar, ja, ich bin unschuldig und es ist ungerecht, dass ich das leiden muss, aber es war nicht in Ordnung, wie ich mit dir geredet habe, Gott. Und das hat er in diesen, und das bekennt er in diesen Versen. Es gibt den Fall Hiob in der Hiob-Novelle, wo wir einen Mann im schweren Leid trotzdem Gott loben hören können. Und wir haben den Fall Hiob in der Hiob-Dichtung, wo wir einen Mann sehen, der all seine Frömmigkeit verliert, der sich von Gott und seinen Freunden nicht trösten lassen will. Aber er empfindet am Ende Trost und Hoffnung, weil ihm Gott ganz neu begegnet ist. Und dieser Trost und diese Hoffnung, die können wir auch heute von Gott erfahren. Das war jetzt so ein bisschen, um die Theodizee-Frage zu beantworten. Ich möchte jetzt aber noch eben auf einen anderen Punkt noch eingehen, was uns so ein bisschen beim Verständnis des Lesens des Hiob-Buches halt ein bisschen helfen kann. Und zwar, wie ist das Buch Hiob eigentlich entstanden? Das ist ja auch eine sehr interessante und sehr wichtige Frage. Und das Buch Hiob, das soll im 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus entstanden sein, also nach dem babylonischen Exil. Die Israeliten, die wurden ja 586 vor Christus von den Babyloniern abgeführt, die haben Jerusalem erobert und zerstört, den Tempel zerstört und haben die alle nach Babylon geführt, die Israeliten, wo sie dann 50 Jahre verbracht haben. In dieser Zeit soll das Buch Hiob entstanden sein und dafür sprechen 3 Gründe. Nämlich die Urtexte, man muss sich auch die Urtexte dann immer dabei angucken. Und das Hebräische ist halt von den Aramäischen sehr beeinflusst. Und das Buch Hiob, das setzt auch ein Überdenken des Kollektivdenkens voraus, was bei dem Propheten Hesekiel begonnen hatte und der lebte auch erst im 6. Jahrhundert vor Christus. Und der Begriff Israel ist auch erst nach der nachexilischen Zeit entstanden. Und in der Hiob-Dichtung oder im Hiob-Buch finden wir auch diesen Begriff Israel an ein paar Stellen. Ich möchte jetzt aber nur ganz kurz zu den ersten 2 Punkten was sagen, zu der Sprache. Und zwar die aramäische Sprache, die tauchte zum ersten Mal im 8. bis 9. Jahrhundert vor Christus auf. Aber die Wichtigkeit kam erst im 6. und im 7. Jahrhundert vor Christus. Damals haben die Assyrer die Welt beherrscht, sie waren die Weltmacht. Und die haben die aramäische Sprache als Verkehrssprache gemacht. Es war ein Vier-Völker-Staat und die brauchten ja irgendwie eine Einheitssprache, um sich miteinander zu kommunizieren und Befehle auszuteilen. Zum Beispiel heute ist die Weltsprache ja Englisch. Das Babylonische und das Persische Reich, das übernahmen dann halt diese aramäische Sprache. Und erst im 6. Jahrhundert vor Christus durften die Juden wieder nach Juda zurückkehren. Das war halt damals auch eine persische Provinz. Das war doch nicht der unabhängige Staat Israel. Und der Einfluss dieser Sprache, der vermehrt sich immer hinein bis ins 3. Jahrhundert vor Christus. Und die alttestamentlichen Bücher, die wir auch in der Bibel haben, Nehemia, Esther, 1. und 2. Chroniker, Die sind alle sehr von den Aramäischen geprägt worden. Das sind so die neueren alttestamentlichen Bücher. Und genau in diese Sparte fällt auch das Hiob-Buch hinein. Und ab 200 vor Christus übernahm dann halt mit Alexander dem Großen das Griechische den Posten als Verkehrssprache. Aber es hat den Israeliten wenig gejuckt, nämlich in dieser Zeit ist das Aramäische immer stärker geworden in Israel. Jesus sprach Aramäisch, als er hier auf der Erde war. Und in den Synagogen mussten aramäische Übersetzungen von den alten Schriftrollen vorgelesen werden, weil die waren alle in Hebräisch geschrieben und das verstand einfach keiner mehr. Das Hebräische ist eigentlich komplett aus Israel einmal rausgeflogen und das Aramäische hat den Posten übernommen. Und die neueren Texte im Buch Hiob, die sind auch am meisten von diesen Aramäischen geprägt worden und deswegen kann man sie gut von den älteren Texten im Buch Hiob unterscheiden. Man muss sich die Urtexte gegenüberlegen und wenn umso mehr Aramäisch da drin ist, desto neuer sind die Texte. Das ist eigentlich ganz einfach. Und bis heute wird Aramäisch gesprochen. Das ist so in wenigen Gebieten Syriens und meistens wird es in christlichen Gemeinden gesprochen. Die werden halt dort vom Islam unterdrückt und die wohnen dort halt in unzugängliche Bergregionen, damit sie relativ geschützt leben und die sprechen bis heute Aramäisch. Das Zweite, dieses Überdenken des Kollektivdenkens, also dieses Sündenverständnis, das können wir uns ganz gut anhand des Fall des Pharao angucken, also zur Zeit des Mose. Nämlich der Pharao, sein Herz war verstockt und deswegen wurde die Erstgeburt von ganz Ägypten getötet. Und das war laut den 5 Büchern Mose, war das gerecht. So, der Pharao hat gesündigt, deswegen muss Tod und Gericht kommen. Das ist der Zorn Gottes, das ist Gerechtigkeit. Aber das ist ungerecht seit dem Buch Hesekiel. Hesekiel schreibt nämlich, es ist falsch, dass die Kinder für die Sünden ihrer Väter leiden müssen. Das klappt nicht, das ist nicht richtig. Und im Neuen Testament, und dieses Denken finden wir halt auch in der Hiob-Dichtung und generell im Hiob-Buch, mit dem Neuen Testament, da kommt der Begriff Satan kaum vor. Nur Jesus sagt das als Jude, kommt eher der Begriff Teufel vor im Neuen Testament. Und Satan kommt generell nur in den alttestamentlichen Büchern Hiob, Sacharja und in 1. Chroniker vor. Das war's. Die Tora, also die 5 Bücher Mose, die sind halt im Judentum die höchste Autorität im Alten Testament. Und die ganzen Propheten, die sie halt auch haben, das sind nur Kommentatoren der Tora. Die haben jetzt nicht so eine Wichtigkeit wie bei uns. Und in der Tora ist an keiner Stelle von Satan die Rede. Also nicht mehr die Schlange im Garten Eden wird als Satan identifiziert. Und deswegen kann man das jetzt ganz gut halt einordnen, dass das Hiob-Buch halt nicht so alt ist, ne, wie die Tora, sondern was neuer ist, halt wie jetzt Sacharja und die 1. Chroniker, weil da dort auch in diesen Büchern der Begriff Satan vorkommt. Und das ist die Entstehungszeit des Buches Hiob kann man also sagen, als unterste Grenze nach dem babylonischen Exil und als oberste Grenze sagt man, dass es so ungefähr so das 2. Jahrhundert vor Christus ist. Dort wurde nämlich das Buch Jesus Sirach geschrieben und das bezeichnet Hiob als Vater von Israel. Und das Buch wurde 190, 180 vor Christus in Jerusalem geschrieben. Man hat jetzt also diese riesige Zeitspanne und genauer lässt sich die Datierung jetzt auch nicht vornehmen. Also da kann man jetzt raten, wie man will, das bringt nichts. Was wir aber wissen, ist, dass das Buch Hiob in 3 Schritten entstanden sind. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Der älteste Text ist eindeutig die Hiob-Novelle, das wir im ersten Vortrag gelesen haben. Die erstreckt sich von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 10 und dann ganz am Ende Kapitel 42, Vers 10 bis 17. Das ist diese kurze Erzählung. Da kommen immer nur wenige Personen drin vor und da reden auch nur 2 Personen immer gleichzeitig. Deswegen der Name Novelle. Und das war vorher ganz am Anfang war es ein zusammenhängendes Werk gewesen. Und die Hiob-Dichtung, die kam erst später dazu. Nur wann genau ist unklar. Und das machte die Hiob-Novelle einmal zum Epilog und zum Prolog. Die Hiob-Dichtung wurde dann einfach dazwischen eingefügt. Und die Dichtung erstreckt sich von Kapitel 2, Vers 11 bis Kapitel 42, Vers 9. Die ist halt neuer, sag ich das mal, als die Novelle. Und dann gibt es den dritten Schritt, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, nämlich das sind die Reden von Elihu in Kapitel 32 bis 37. Und die wurden noch später als die Hiob-Dichtung hinzugefügt. Autorenzeit sind ebenfalls unbekannt. Also der Text ist noch neuerer. Generell ist das so ein bisschen so ein richtiges Kuddelmuddel im Hiob-Buch. Kapitel 28 ist so ein Hymnus auf die Weisheit, das wurde auch später erst hinzugefügt. Und am gesamten dritten Redegang, das ist so Kapitel 22 bis 27, da kann man richtig merken, da wurde richtig massiv dran gearbeitet. Da wurden Texte hin und her geschoben, damit das so ein bisschen besser passt und sowas halt. Ne? Ist alles ein bisschen chaotisch, komme ich gleich noch ganz kurz zu. Das kommt halt daher, dass bis das Buch Hiob zu den Heiligen Schriften gezählt wurde, es konnte jahrhundertelang gedauert haben. Und in dieser Zeit konnte es ständig ergänzt, überarbeitet werden. Ne? Deswegen haben wir so ein bisschen Kuddelmuddel da drin. Und diese Begründung, die ist nun mehr als 100 Jahre lang unangezweifelt aus allen wichtigen christlichen Kreisen. Da haben die sich damals darauf geeinigt. Und wir können das aber auch anhand des Buches Hiobs sehr gut begründen. Dem wir uns jetzt mal eben kurz die Gründe für die unterschiedliche Verfasserschaft ansehen. Ne? Dass nämlich ein anderer Autor die Hiob-Dichtung geschrieben hat, als derjenige, der die Hiob-Novelle geschrieben hat. Es waren zwei verschiedene Männer. Und das müssen wir halt dann auch verstehen, weil wir kommen dann sehr in Bedrängnis, wenn wir Kapitel 2, 1 bis 2 lesen, wo er den tollen Hiob und oh, Glaubensheld und er hält trotzdem treu an Gott. Und dann lesen wir auf einmal Kapitel 3 und wir fragen uns, was ist denn jetzt passiert zwischen zwei Kapiteln, dass Hiob so gegen Gott flucht? Ne? Und also da kommen wir schon mal ganz sehr schnell in Bedrängnis, wenn wir meinen, es war derselbe Autor. Das ist nämlich der erste Grund. Wir haben einfach ein unterschiedliches theologisches Denken in beiden Büchern. Ne, in der Hiob-Novelle verhält Hiob sich in all den Leid vorbildlich und er klagt nicht. Ne, der ist treu, jammert nicht rum. Aber der Hiob in der Hiob-Dichtung, der rebelliert von Anfang an. Ne, er ist selig am Ende und komplett überfordert, der ist einfach zerstört. Er klagt an, schimpft und lästert. Und trotzdem bekommt er in 42, Vers 9 von Gott seine Zustimmung. Also wir haben ja einen komplett unterschiedlichen Ausgang. Einmal den treuen Hiob und einmal den zerstörten Hiob. Aber wir haben ja auch ein gemeinsames Ende. Also am Ende wird Hiob immer als gerecht bezeichnet. Das ist in der Hiob-Novelle eh schon die ganze Zeit der Fall. Und diese unterschiedlichen Teile, die ergänzen sich auch nicht. Und das ist auch gut so. Wie gesagt, wenn es ein zusammenhängendes Werk wäre, der unbeugsame Hiob, der würde zusammenbrechen auf einmal. Und Gottes Sieg über Satan würde einfach in Luft aufgelöst, würde bedeutungslos werden. Weil Satan hat ja gegen Gott gestichelt. Ja, nimm mir doch mal alles weg. Natürlich ist er glücklich. Du hast ihm ja alles gegeben. So, es gibt ja nichts, was dieser kleine Mensch ja nicht hat. Und gravierender Unterschied ist auch der Ort, wo Hiob wohnt. Also während der Hiob-Buches, in der Hiob-Dichtung ist nämlich Hiob ein Stadtbewohner. Das lesen wir ganz klein, Kapitel 19, Vers 15 bis 18. Und wo wohnt Hiob in der Hiob-Novelle? Das haben wir im ersten Vortrag gelesen. Wo wohnt er da während des Leids? Da muss er an einen Ort gehen für Aussätzige. Dort muss er dann leben, außerhalb der Stadt. Also Hiob kann ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Deswegen ist es schon mal ein sehr guter Grund. Der zweite ist auch, dass wir einen komplett unterschiedlichen Personenkreis haben. Die Freunde, die kommen in der Novelle gar nicht vor und Satan kommt in der Hiob-Dichtung gar nicht vor. Wenn es derselbe Verfasser wäre, würde er Satan doch mit in Gottes Antwort mit einbeziehen. Er war doch der Anstifter von dem ganzen Dilemma. Und wir haben ja auch unterschiedliche Themen. In der Hiob-Novelle geht es um folgende Frage. Hat Jahwe oder hat Satan Recht in Bezug auf die Frömmigkeit Hiobs? Und in der Hiob-Dichtung geht es um eine komplett andere Frage. Hat Hiob oder seine Freunde Recht in Bezug des Verhaltens im Leid? Ein weiterer Grund ist auch, dass wir einfach gravierende Unterschiede in der Sprach- und Schreibform haben. Die Novelle, die ist sehr kurz getaktet, die ist im Erzählton geschrieben. So, das ist Hiob, Hiob hat Esel, Hiob hat Kamele, Hiob ist sehr reich, Hiob hat eine Familie. Also in wenigen Versen, zack, 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 wird Hiob vorgestellt und wir wissen alles über diesen Mann. Das Bekenntnis von Hiob, das ist poetisch-rhythmischer Schreibform geschrieben, aber sonst ist es so ein Erzählton. Und der Hiob-Dichtung ist es komplett andersrum. Die ist komplett poetisch-rhythmisiert. Das ist eigentlich wie ein Gedicht, wie eine Dichtung zu lesen. Und nur ganz wenige Teile am Anfang und am Ende sind im Erzählton geschrieben. Und in der Hiob-Novelle werden auch ganz andere Begriffe für Gott verwendet. Im Hebräischen steht in der Hiob-Novelle die Begriffe für Gott Jahwe und Elohim. Das sind allgemeine Ausdrücke für Gott. Und das sind Ausdrücke für Gott innerhalb Israels. Auch in der Hiob-Dichtung kommen ganz andere Begriffe für Gott vor. Jahwe kommt nur in der Gottesantwort vor. Und ansonsten kommen die Begriffe El und Eloi. Eloi ist der Singular von Elohim. Und El Shaddai, der Allmächtige. Ne? Und das sind alles Begriffe für Gott außerhalb Israels. Also kann halt auch nicht sein, dass es derselbe Autor war, der dann einfach 1000 verschiedene Begriffe durcheinander schmeißt. Der fünfte Grund ist, dass wir in der Hiob-Novelle gibt es zwischen Kapitel 2, Vers 1 bis 10 und Kapitel 42, Vers 10 bis 17 eine Spiegelsymmetrie. Am Anfang wird nämlich in der Aufzählung mit Hiob angefangen und am Ende wird mit Hiob aufgehört. Und das ergibt auch nur Sinn, wenn es ein zusammenhängendes Werk ist und keine 30 Kapitel dazwischen stehen. In Kapitel 42, Vers 11 kommen seine Geschwister. Und die werden ja jetzt ziemlich spät auf den Plan treten, oder? Die Freunde sind schon 7 Tage lang beim Hiob und auf einmal, ja, hier sind wir, tut mir leid, wir hatten noch zu tun. Wir sind deine Familie, wir stehen dir bei. So, das würde so auch ein bisschen blöd rüberkommen. Sechstens, im alten Orient und vor allem in Ägypten gab es solche Streitreden. Die waren unglaublich beliebt, die haben die Menschen damals so gerne gelesen, wie heute die Bild-Zeitung oder so, keine Ahnung, was man heute gerne liest. Und die sind immer mit so einem Erzählteil gestartet. Das haben wir in Hiob 2, Vers 11 bis 13, das ist der Startteil. Und wir haben auch einen Schlussteil der Streitrede, das Kapitel 42, Vers 7 bis 9. Im Buch Hiob haben wir aber 2 Schlussteile. Der zweite Schluss ist nämlich Kapitel 42, 10 bis 17. Lies mal diese verschiedenen Enden. Das sind 2 unabhängige Enden voneinander. Die kannst du nicht hintereinander weglesen. Und das sind einfach 2 unabhängige, und das beweist auch noch mehr, dass es 2 unabhängige Bücher voneinander sind. Und der letzte Grund ist, die Hiob-Novelle besteht aus 6 Szenen, aber es gab ursprünglich eine 3. Himmelsszene. Wir haben nur 2 Himmelsszenen jetzt in unserer Bibel. Die Novelle, die ist ein literarisches Meisterwerk. Ne? Der trägt seinen Leser immer weiter fort in der Geschichte. Jeder Folgesatz ergibt sich aus dem Satz davor. Aber in Kapitel 42, Vers 10 wird Hiobs Genesung nur in einem kurzen Nebensatz erwähnt. Und das ist ja auch schon ein bisschen komisch. Ne? Darum ging es doch die ganze Zeit. Nun lesen wir, ja, und Hiob war geheilt. Punkt. Ah, danke. Stimmt, der war ja krank. Es ist ja eigentlich der Hauptteil der Geschichte. Und diese 3. Himmelsszene, die rausgelöscht wurde, die gibt Aufschluss darüber. Die gibt Aufschluss über die Heilung von Hiob. Die 3. Himmelsszene, die wurde bewusst übergangen, damit die Hiob-Dichtung in diesen Kontext hineinpasst. Und das würde kein Autor tun, der das Werk alleine geschrieben hätte. Das Buch Hiob, halten wir fest, es gibt also 2 unterschiedliche Antworten auf die Frage Hiob. Einmal der Hiob A in der Novelle, der im schwersten Leid Gott die Treue schwört. Und wir haben Hiob B, der zusammenbricht und rebelliert. Und die christliche Kirche hat 2000 Jahre lang unter Islam bis heute nur den Hiob A akzeptiert. Erst im 20. Jahrhundert nach den beiden Weltkriegen wurde Hiob B legitim. Da war es im christlichen Glauben legitim, den Glauben zusammenzubrechen und zu rebellieren, weil damals so viel schweres Leid auf der Erde war. Und der Autor der Hiob-Dichtung war einfach seiner Zeit voraus. Er konnte den treuen Hiob nicht als einzige legitime Erklärung für schweres Leid stehen lassen. Das kann nicht sein. So, ne? Mir wird alles weggenommen, jetzt soll ich noch Gott loben. Es muss eine andere Reaktion, eine menschliche Reaktion geschrieben werden. Ich hatte am Anfang gesagt, dass der 3. Redegang gestört ist. Da komme ich jetzt noch ganz schnell zu, weil wir da ein richtiges Kuddelmuddel da drin haben. Der 3. Redegang, der fängt im 22. Kapitel an. wo Eliphas aufs Schärfste Hiob angreift. Und da gibt Hiob eine richtig giftige Antwort in Kapitel 23 und 24 drauf. Ne? Da fliegen richtig die Fetzen zwischen den beiden. Also die freundschaftliche leidet da ziemlich sehr unter den beiden. Und der Bildert, der antwortet nur noch 5 Verse lang, was die kürzeste Rede in der Dichtung ist. Und der Zophar, der redet gar nicht mehr. Dafür umso mehr Hiob. Der redet in Kapitel 26 bis 31 ein durch, redet 3-mal länger als bisher. Und der redet eh schon 3-mal länger als seine Freunde. Und in Kapitel 24, Vers 13 bis 15 sagt Hiob was völlig anderes als bisher. Und so ist anzunehmen, dass diese Verse ursprünglich zu der Rede Bildads gehörten. Die würden da einfach besser reinpassen, die würden die Rede auch vervollständigen. Jemand hat also damals versucht, die Rede Bildads in den Mund von Hiob zu legen, um die Situation zu entschärfen. Hiob würde sich nämlich dann einsichtig zeigen. Dieses Bam, 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 ich habe aber meine Meinung und ihr seid alle im Unrecht. Und dieses heftige Hin und Her. Das wollte man dadurch so ein bisschen halt entschärfen. Hiob 26, 1 bis 4 und auch Kapitel 27, 1 bis 6, das sind ganz klare, harte Antwortreden. Aber in Kapitel 27, Vers 7 bis 10 und auch Vers 13 bis 23, das ist diese verloren gegangene Zophar-Rede, woraufhin Hiob damit seiner Abschlussklage antwortet. Also dieser gesamte Redegang, der wurde bewusst umgeändert, um Hiob zu entschärfen. Man hatte einfach ein unglaubliches Problem mit diesen harten Reden von Hiob. Das müssen wir erstmal so ein bisschen Piano halt machen. Also irgendwann ist auch mal Schluss. In Kapitel 29 und 30 finden wir dann Hiobs Abschlussklage und in Kapitel 31 haben wir halt diesen Reinigungseid, der war im alten Orient auch üblich. Hiob sagt ganz klar, wenn ich das und das getan habe, soll mich auch das und das treffen. Er fordert Gott am Ende des Kapitel 31 heraus. Und diese Rede, diese Herausforderung wird aber erst ab Kapitel 38 beantwortet, weil dann Kapitel 32 bis 37, die Reden Elihus, die wurden dann einfach noch später dazwischen geschoben. Und woran erkennt man, dass diese Reden noch später hinzugefügt wurden? Der Elihu, der tadelt sowohl die drei Freunde als auch Hiob. Und das ist bis dato noch gar nicht vorgekommen. Es gab eigentlich immer nur die zwei Parteien, die gegeneinander gegangen sind. Und auch wenn ihr mal Kapitel 38 direkt an Kapitel 31 lest, merkt ihr, dass es viel besser passt als Kapitel 38 an 37. Ja, also wenn man diese 6 Kapitel herausnehmen würde, das würde einfach ein besseres Werk ergeben, ein besserer Zusammenhang. Und wir haben auch in Elihus Reden, finden wir nicht dieselben theologischen Zusammenhänge wie in den Reden der drei Freunde. Und die sind auch nicht so poetisch rhythmisiert. Also wir haben wieder Sprachunterschiede und auch diese theologischen Unterschiede, die wir bei der Dichtung und der Novelle schon haben. Und in Kapitel 37 stellt sich Elihu auch sehr ausführlich vor. Und das ist schon echt banal, peinlich und selbstverherrlichend. Seht mich an, ich bin der Jüngste, aber ich bin trotzdem der Weiseste. Also der ist ganz schön überheblich, wenn man dazu liest. Und das, was auch für die Dichtung untypisch ist, ist auch, dass der Schwerpunkt auch wieder nur auf den Gottesnamen El ist und nicht zusätzlich Eloi und El Shaddai in der Dichtung. Also wieder andere Beschreibungen für Gott. Und deswegen kann der Schreiber der Elihu-Reden nicht derselbe Schreiber sein, der den Großteil der Dichtung verfasst hat. Und das Aramäische ist dort noch dominanter, nicht nur das Vokabular, sondern auch die Grammatik. Also der Text ist noch neuer. Das Althebräische ist durch das Neuhebräische auch ausgetauscht worden. Es war immer so ein Mix aus Hebräisch und Aramäisch. Auch wird Hiob beim Namen genannt und es werden Zitate von ihm und seinen Freunden genommen. Das ist bis heute auch noch nicht vorgekommen. Die Elihu-Reden, die sind am schlechtesten überliefert worden. Es fehlen unglaublich einige Buchstaben und es sind zahlreiche Grammatikfehler vorhanden. Aber wir haben dennoch in den Reden von Elihu enorm geistlichen Gewinn. Elihu bezeichnet Gott als meinen Schöpfer. Gott ist permanent bei ihm, er hat ihn gemacht. Sehen wir Gott auch so? Gott wird auch von Elihu Allgerechter genannt. Gott ist der Einzige, der völlig gerecht ist. Und Gott wird von Elihu Lehrer genannt. Wir dürfen uns nicht als Lehrer von Menschen ausspielen, die meinen, ja, ich weiß, warum du jetzt leidest. Guck mal, was du da und da gemacht hast. Das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen die Menschen zu den einzig wahren Lehrer führen. Das ist Gott. Er hat als einziger Worte des Lebens für uns. Wir merken also, dass selbst Gott durch ein so fehlerhaftes Werk Gott in unsere Herzen sprechen kann. Und ich finde, es ist einfach faszinierend, was die Autoren, die vor Jahrhunderten lebten und die ja auch alle vom Heiligen Geist geleitet worden waren, was sie uns heute noch zusammenhängen. Ihre Themen sind aktueller denn je. Und sie können uns in unserem Leid, in unseren unterschiedlichen Lebenssituationen, können sie uns als wertvoller Ratgeber heute noch zur Seite stehen. Amen.